Was geht ab, liebe Leute? Ich begrüße euch recht herzlich hier bei Nackter Schnack. Mein Name ist Gatlin Crawford und ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn es ist ein Interview mit einem Menschen, der mich sehr stark geprägt hat und es ist kein geringerer als Christian Matte Grab. Ihr kennt ihn vielleicht. Er hat über 270.000 Abonnenten bei YouTube. Er ist auf Instagram groß vertreten und ja, er macht nicht nur großartige Fotos und Videos. Darum geht es hier in diesem Podcast nämlich nicht, sondern es geht vielmehr um seinen Werdegang, wie er es geschafft hat, sich durchzusetzen, auch in gewisser Weise gegen das System. Und wir reden auch über die mentale Gesundheit, über seine psychischen Probleme und Einschränkungen, beziehungsweise woran er arbeitet, wie er daran arbeitet und was für ihn glückliches Leben ausmacht. Und ich muss wirklich sagen, sein Podcast Never 9 to 5, hört dort gerne mal rein, hat mich sehr, sehr stark die letzten 3 Monate beeinflusst, und zwar im positiven Sinne, weshalb es mir eine unfassbar große Freude war, als wir vor einer Woche kurz bei Instagram geschrieben haben und er sich Zeit genommen hat und wir hier diesen Podcast aufgenommen haben. Also, ich wünsche dir schon mal ganz, ganz viel Spaß gleich beim Zuhören, muss dir aber noch eine Sache sagen, und zwar habe ich mir gestern hier fast den Kopf in mein PC geschlagen vor Wut und ihr kennt mich ja vielleicht nach der ersten, zweiten Folge, ich bin so ein kleiner Perfektionist normalerweise und auch gerne mal ein größerer und ja, wie soll ich sagen, meine Tonspur ist einfach die größte Grütze. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben das Interview aufgenommen. Christian wohnt halt nicht in Hamburg, ja. Das heißt, wir haben es übers Internet aufgenommen. Und zu dem Zeitpunkt war alles cool. Wir haben gesprochen, alles war cool, man hat sich gut verstanden und so. Und dann wollte ich es eigentlich schon gestern hochladen, aber meine Tonspur ist so komisch von der Tonqualität und es tut mir leid. Aber ich dachte mir, ey, davon darfst du dich jetzt nicht hier aufhalten lassen. Der Podcast muss online kommen, denn was Christian erzählt, und er erzählt die meiste Zeit, weshalb es hoffentlich nicht allzu schlimm ist für eure wundervollen Ohren. Ja, muss ich möchte ich einfach gerne dennoch diesen Podcast, auch wenn er nicht perfekt ist und es tut mir leid, hochladen. So, ich hoffe, dass du drüber hinweg hören kannst in diesem Fall und wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und nicht wundern, ich habe natürlich nochmal hier eine Ansprache gemacht für Christian.
Was geht ab, liebe Leute? Ich begrüße euch hier zu einer weiteren Folge Nackter Schnack und heute haben wir einen ganz besonderen Gast da. Es ist der allererste Gast auf diesem Podcast und ich bin sehr, sehr dankbar. Es ist eine Person, die mich vor allem in den letzten 3 Monaten tatsächlich mitunter am stärksten beeinflusst hat und auch inspiriert hat, diesen Podcast zu starten. Und es ist Christian Matte Grab. Herzlich willkommen hier.
Was geht ab? Grüß dich. Oh, sorry, ich habe einen Frosch im Hals. Ich bin der erste Podcast-Gast.
Du bist geil. Der allererste.
Okay, ja. Nice.
Und ich weiß nicht, du hast ja deinen eigenen Podcast und du stellst dich dort ja nicht sehr oft vor. vielleicht willst du dich auch nochmal hier vorstellen.
Ja, ich probiere es nochmal. Ich hasse das immer. Ne? Aber ich habe ja angefangen in den letzten Folgen, mich selbst immer daran zu erinnern, dass ich vielleicht doch auch mal neue Zuhörer habe, die mich halt noch nicht kennen von YouTube oder Instagram. Und deswegen mache ich ja auch jetzt öfters das. Also, ich bin der Christian und ich mache gerne Videos und Fotos. Ich habe mich vor 10 Jahren selbstständig gemacht. Damals als Grafikdesigner so die ersten Jobs durchgeschlängelt und die ersten 4-5 Jahre halt im Grafikbereich unterwegs gewesen. Irgendwann einfach keinen Bock mehr gehabt, weil, Finanzamt, Probleme, die Dinge, die halt kommen, wenn man selbstständig ist, worauf man als junger Kerl nicht vorbereitet ist. Und das Ganze hat mir dann irgendwie so die Lust geraubt an der Sache. Und dann kam ich irgendwie so mit Kameras in Kontakt und habe so meinen ersten YouTube-Kanal gegründet und habe es dann geschafft, in den letzten 3 Jahren dadurch irgendwie auch ein passives Einkommen in Form eines Online-Shops für digitale Produkte aufzubauen. Und seitdem halte ich Momente fest, mache Videos hier und da, mache ein paar Fotos, lebe mein Leben und unter anderem jetzt habe ich auch einen Podcast, weil das macht man ja so in 2019, habe ich gehört.
Ja, ich glaube, es war der letzte Podcast, oder? In dem du meintest, so jetzt so scheiß drauf, wenn irgendwer jetzt mich nicht kennt, dann hört euch irgendwie eine alte Folge an. Dann wisst ihr, wer ich bin und was ich mache. du hast mit Grafikdesign angefangen, da gingst du noch zur Schule, kann das sein?
Ich war noch in der Schule, aber jetzt mal ganz kurz, bevor wir loslegen, ich bin jetzt mal richtig ehrlich, ich habe mich leider absolut gar nicht mit deiner Person beschäftigt, gerade im Voraus, weil ich diese Woche so viel im Kopf hatte und jetzt stell du dich mir doch mal vor, einfach in einer Minute, mal schnell, damit alles ich weiß, klar, mit wem ich es überhaupt zu tun habe.
Machen wir mal. Okay. Also, auch für die Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Gatlin Crawford Und ja, ich habe in der Jugendbundesliga Basketball gespielt. Das war eigentlich so seit meinem 10., 11. Lebensjahr immer so mein Ziel, professioneller Basketballspieler zu werden. Hatte dann 7 Verletzungen in 2 Saisons und habe dann halt angefangen, erstmal psychische Probleme zu bekommen. Habe dadurch angefangen, mich zu belesen, mich zu belehren und habe dann irgendwann mit YouTube angefangen, die Inhalte geteilt und ja, eine Trainerausbildung gemacht von Gedankentanken. Die haben mich dort sehr unterstützt. Und ja, so kam es dann, dass ich mich quasi selbstständig gemacht habe mit dem High-Performance-Coaching. Und das ist pretty much my life. Ganz,
Okay,
ganz
jetzt
kurz.
weiß ich schon mal mehr. Ist doch schon mal sehr schön.
Genau.
Krass,
Ja.
du, okay, du kommst aus UK? Dein Name hört sich nach England an, oder?
Mal, ey, es ist nah dran. Es ist nah dran, Schottland.
Schottland, ah,
Ja.
krass. Okay, hast du drüben gespielt oder hier?
Ich bin hier aufgewachsen. Mein Vater kommt aus Miami.
Okay.
Meine Mom ist deutsch und ja, ich bin halb deutsch, halb Amerikaner. Hab hier für Kiel, ich weiß nicht, kennst du die Stadt Kiel?
Ja, klar.
Genau, ich habe für Kiel gespielt. Und ja, jetzt studiere ich Psychologie in Hamburg.
Krass. Auch
Und
ein ganz schöner Switch, ne? Von Leistungssport dann zurück in die Bücher, oder?
es, ey, du kennst das selbst, weil ich weiß, dass du auch Leistungssport früher gemacht hast.
Ja.
Es ist hart gewesen.
Glaube ich.
Es ist echt hart gewesen. Also bei mir gab es tatsächlich auch in der Schule, ich bin echt nicht gern zur Schule gegangen und darüber reden wir gleich auch nochmal, weil du hast auch so eine bestimmte Sichtweise, glaube ich, auf die Schule und was sie uns beibringt, beziehungsweise wie sie uns aufs Leben vorbereitet, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du kannst auch gerne jetzt eine Frage zu Ende stellen, wo ich dich eben unterbrochen habe. Also ich wollte nur mal kurz wissen, wer du so bist. Jetzt
Okay.
weiß
Ja, wie ist das bei dir gekommen? So, du bist zur Schule gegangen, hast dort mehr oder weniger gepaukt. Wie kam die Vision? Ey, okay, ich mache Graphic
ich
Design, ich habe Bock,
es.
irgendwie was mitzumachen.
Ja, ich versuche mal gerade zurück in die Zeit zu gehen. Also wenn ich das jetzt mal so von jetzt aus betrachte, muss ich einfach sagen, ich war erstens schon mal nie ein guter Schüler. Also ich war nie der Vorzeigeschüler, der immer das getan hat, was die Lehrer wollten. Ich hatte meistens auch schlechte Noten, bis auf in Kunst, Sport, Englisch. Und der Rest war eigentlich so, ja, durchschnittlich oder auch dann später teilweise auch richtig schlecht einfach nur. Also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, merke ich halt voll, wie ich damals schon immer versucht habe, die Autorität irgendwie anzuzweifeln und zu untergraben und mich anzulegen mit den Lehrern, ne? Das war, denke ich, so der erste, das war so der erste Kontakt, denke ich, den ich versucht habe, so mit der Freiheit zu machen, der zu sein, der du eigentlich sein willst und nicht alles einfach nur mit Ja und Amen abzuhaken, weißt du? Und da gab es halt, ich weiß ja, wie oft hatte ich Stress mit den Lehrern, weil ich mich irgendwie auf eine Diskussion eingelassen habe, wo jeder andere gesagt hätte, okay, der hat recht, das ist mein Lehrer, der weiß mehr als ich, nur so war ich halt irgendwie nicht. Und das war dann auch verbunden irgendwie so mit, ja, ich war dann irgendwann so der Pausenclown, ja, und habe heute auch viel, ja, Dinge, die man in der Schule macht, kennst du wahrscheinlich auch selbst, ne? Also, naja, und dann nach der Realschule habe ich mich ja erstmal ein Jahr durchgeschlängelt und ich hatte keinen Plan, was ich machen soll und habe einfach Praktika gemacht. Ich war in der HWK, ich war, was weiß ich, in irgendwelchen Hochschulen als ITler drin, als Praktikant, dann in so einem offenen Kanal. Das war so ein Fernsehsender, Alter, der hatte 3 Mitarbeiter und mein Vater kannte die Leute da und hat gesagt, hier, mach doch mal da ein Praktikum. Und so habe ich mich dann ein Jahr durchgeschlängelt, habe ein EQJ gemacht, das kennst du auch, oder?
Ein EQJ.
Ja, das ist ein Einstiegsqualifizierungsjahr. Da geht es eigentlich darum, du bist quasi sowieso der ultimative Sklave, ja, also so wie es in der Ausbildung eigentlich auch ist. Aber du bekommst noch weniger Geld. Das heißt, du bekommst 192 € im Monat, hast aber dieselbe Arbeit wie in Azubi eigentlich, ja. Und das dient halt dazu, dass du halt in den Beruf reinschnupperst, was auch immer, keine Ahnung. Und das habe ich halt damals bei so einem PC-Laden gemacht, im Vertrieb, also nicht im Vertrieb, sondern im Einzelhandel. Also wirklich so Grafikkarten und Dings an die Leute bringen, ne, in so einem Laden. Und nach diesem Jahr, am Ende dieses Jahres, habe ich dann gesagt, okay, komm, jetzt gehst du mal so ein bisschen in die Medienrichtung und probierst mal in so einer kleinen Agentur irgendwie was aus. Und das war so das erste Mal, wo ich so, ja, mit Photoshop, Illustrator in Berührung kam und so generell mit so Gestaltung von, ja, visueller Werbung. Und nach dem Jahr war mir klar, Alter, du kannst dich jetzt noch nicht entscheiden. Das ist einfach zu früh. Wenn du jetzt in irgendeinen Beruf gehst, du weißt noch gar nicht, ob du es wirklich willst. Und dann habe ich gesagt, ich gehe auf eine Schule. Das ist die Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule. Es ist eine Privatschule bei uns hier in Koblenz. Kostet jetzt keine Tausende von Euros im Monat, die, keine Ahnung, 200 oder so kostet im Monat, also jetzt nicht denken, ich wäre so der übelste Schnösel gewesen. jedenfalls konntest du da halt ein Fachhochschul, wie nennt man das, den Lehrgang quasi, nicht, du studierst ja nicht, was machst du denn da? Belegen. Du bist quasi, genau, du machst deine Fachhochschulreife mit dem Schwerpunkt Medien. Das war so quasi der Schwerpunkt auch der Schule. Und da dachte ich dann so, ja geil, Alter, ich merke so, ich habe schon Bock darauf, so im Designbereich unterwegs zu sein. Generell Werbung interessiert mich, also digitale Kommunikation interessiert mich. Und dann wurde ich halt an diese Klasse geschmissen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe halt währenddessen schon gemerkt, weil ich mich halt parallel außerhalb der Schulzeit mit Sachen beschäftigt habe, die mich irgendwie weiterbringen, sei es jetzt die erste WordPress-Seite zu gestalten oder die erste Webseite zu gestalten, irgendwas zu designen, Flyer und so ein Kram, ne? Und ich habe halt schnell gemerkt, ey, da bringt mir jemand was bei, der Ü50 ist und gerade voll am Zeitgeist vorbeigeht und mir versucht, was zu erklären, was vielleicht vor 10 Jahren aktuell war, ja, in Bezug auf Techniken für zum Beispiel, wie baue ich jetzt eine Website? Die haben uns erzählt, wir sollen eine Website in HTML coden mit irgendwelchen Tables. Und jeder, der jetzt hier irgendwie in irgendeiner Weise zuhört, der schon mal was mit Entwicklung oder Programmierung zu tun hatte, der weiß, dass das schon seit Jahren outdated ist und dass das einfach keine Basis für die Zukunft ist. Das heißt, ich kann keinem Kunden eine Webseite wirklich auf purer HTML-Basis anbieten mehr heutzutage. Ja? Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, warte mal, nur weil es Lehrer sind, die da jetzt vorne stehen und mir irgendwas beibringen, heißt es nicht unbedingt, dass es das Beste für mich ist, ja? Oder wenn es darum geht, was zu lernen.
Okay.
Und dann bin ich halt nebenbei hergegangen und habe mir meinen Kram selbst beigebracht. Und dann war die Schule rum, schnell, dass ich gucken konnte. Es waren nur 2 Jahre. Bin dann auch mit einem recht mittelmäßigen Abschluss runter, hat irgendwie einen Durchschnitt von, keine Ahnung, 3,2 irgendwas. Also, also in dem Medienbereich hatte ich eine glatte 1 in der Abschlussarbeit, ne? Weil es halt das war, wo ich mega Bock drauf hatte. Ja. Und Physik 5, Mathe 4, also völlig abgekackt. Ja. Naja, und dann bin ich aus der Schule raus und bevor das Jahr dann zu Ende war und der Abschluss dann vor der Tür stand, habe ich gesagt, okay, du probierst es, weil ich halt während der Schulzeit in anderen Praktika dann wiederum gesehen habe, wow, wenn du jetzt in eine Agentur gehst, das hat nichts damit zu tun, was du dir vorstellst, wirklich freie künstlerische Arbeit zu machen oder selbst zu bestimmen, wie etwas aussehen kann. Da arbeitest du nach Vorgaben, nach CIs, nach Corporate Designs von Firmen und meistens, wenn du als Azubi da reinkommst, bist du halt der Laufbursche, der sowieso schon mal gar keine Entscheidungskraft hat. Ja? Und da habe ich gesagt, Alter, nee, das kann ich mir gerade nicht geben. Ich will es probieren. Ich will irgendwie mein eigener Chef sein und ich will vor allem meine Zeit frei einteilen, weil ich damals schon zur Schulzeit immer abgefuckt war, dass ich jeden Morgen gequält wurde, quasi rauszugehen, um 6:30 aufzustehen und dann diese krasse feste Zeit zu haben, in der ich dann aktiv sein kann, in Anführungszeichen. Ja. Und danach ist dann Schluss. Und
wie, alt war nix. Wie alt warst du bei dem Zeitpunkt?
Lass mir gerade überlegen. Ich bin von der Schule ab genau mit 19 Jahren.
Okay.
Ja, und mit kurz bevor ich 20 wurde, war es dann soweit, wo ich dann mein Gewerbe, mein erstes angemeldet habe.
Okay.
Und ich versuche mal das erste Jahr noch vielleicht zusammenzufassen. Ist ja auch immer interessant. Ich bekomme ja auch sehr, sehr viele Nachrichten von jungen Leuten. Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 20.
Ah, du bist auch erst 20, krass, okay.
Erst 20, ja.
Wow, dann hast du ja aber auch schon ordentlich was hingelegt, also für dein Alter, krass. Ja, also ich bekomme ja sehr viele Nachrichten auf Instagram durch den Podcast von Jungs meistens, die so 17, 18 sind, gerade so ja. Abitur fertig oder gerade noch dabei und sagen, hey, ich merke, das Berufsleben ist nichts für mich und ich will jetzt was Selbstständiges machen, ne? Aber das große Problem ist, denke ich, dabei immer, dass die nur sehen, okay, da sind Leute, zum Beispiel ich oder du oder jemand anderes, ja, die erfolgreich mit ihrer Sache sind und die einen gewissen Lebensstil haben. So, und die denken dann, ja, ich werde selbstständig oder ich mache mich selbstständig und dann habe ich auch diesen Lebensstil. Aber gleichzeitig haben sie vielleicht noch gar keine Ahnung, in was es gehen, also in welche Richtung es gehen soll, oder gar keine Passion für irgendwas. Mhm. Ne? Und deswegen nochmal ganz kurz zu meinem ersten Jahr. Wie gesagt, ich habe damals bei meinen Eltern noch, Gott sei Dank, gewohnt, unterm Dachboden quasi.
Okay.
Und habe im ersten Jahr der Selbstständigkeit, denke ich, 3.500 Euro gemacht. Und das trotz dem, dass mein Vater sehr viele Kontakte hatte, so ein bisschen so in der, also in, bei lokalen, ne, Firmen und so weiter.
Was hast du für die Fotos gemacht oder war das auch Grafikdesign?
Nee, Moment, da habe ich noch gar nichts mit Kameras am Hut gehabt. Das war rein, sagen wir jetzt mal, Flyer-Design, okay, irgendwelche Broschüren machen, ne, so ein Kram, halt Grafikdesign.
Photoshop Illustrator, so.
Ja, genau, der Standard-Scheiß. Und Flyer für irgendwelche Hip-Hop-Jams und dann wurdest du da nicht bezahlt, weil du über den Tisch gezogen wurdest, weil die Leute dich nie bezahlen wollten. Ne? Und ja, wie gesagt, das war das erste Jahr und irgendwie hat mir trotz dessen, weil das ist ja normal, ne? Das sehen nur viele nicht, dass die denken, die gehen jetzt raus, okay, ich habe einen Gewerbeschein und das erste Jahr, ich mache jetzt direkt Kohle und ich mache jetzt direkt hier wirklich Cash, weißt du? Aber ja, das geht halt in den wenigsten Fällen, kaum einer schafft das. Und erstes Jahr war halt total scheiße und das zweite Jahr ging dann bergauf. Und da habe ich einen Kunden gefunden, der so ein bisschen größer ist und langfristiger dabei war. Und dann habe ich gesagt, ich ziehe aus. Ich will jetzt wirklich mal selbstständig sein. Ne? Nicht nur hier auf der beruflichen Ebene quasi, sondern auch unabhängig von meinen Eltern und nicht mehr auf sie angewiesen sein und nicht mehr fragen können, hey, Mutti, koste mir heute mal was zu essen, weil ich gerade keinen Bock, keine Zeit, kein Geld habe oder so. Ne? Und ja, dann ging es weiter und irgendwie ging es bergauf. Irgendwie ging es immer weiter und ich habe geschafft, neue Kunden an Land zu ziehen und irgendwie davon auch leben zu können. Ja.
Okay. Und dann hast du vor ungefähr 3 Jahren deinen YouTube-Kanal gestartet, oder?
Genau. Dazwischen die Zeit ist vielleicht auch noch nennenswert, sag ich mal. Dass, okay. Wenn einer interessiert ist, sich die genaue Geschichte mal anzuhören, kann er ja bei mir im Podcast auch mal vorbeischauen. Das war ja so, dass ich dann irgendwann einen richtig großen Kunden hatte, der, sag ich mal, ein monatliches Etat quasi zur Verfügung gestellt hat und was für mich am Anfang halt mega viel Geld war. Also es ist immer noch viel Geld, ja, aber er hat, das war das erste Mal, dass ich richtig Kohle gemacht habe.
Kannst du sagen, wie viel das ungefähr war?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das sowieso, muss ich ganz kurz nochmal, ich habe gestern noch einen Podcast gehört von einem Kollegen, von einem Freund und da haben die auch immer so ein bisschen so ein Rätsel drum gemacht, um die Zahlen und so. Ich verstehe das gar nicht.
Es ist immer so, ne?
Deutschland, oder?
Also auf YouTube so, how much do I make? So,
yeah. Ja. Ohne Scheiß. Ich habe das Gefühl, die in Amerika sind sowieso irgendwie lockerer und ich verstehe nicht, warum da so ein, das ist, denke ich, so ein typisch deutsches Ding, so dass, oh, keiner darf erfahren, wie viel ich verdiene oder sonst was, weißt du, Bullshit. Also, ich rede da gerne offen drüber, warum nicht, vielleicht hilft es dem anderen irgendwie, sich ein Bild, das Ganze, ein detailliertes Bild zu machen.
Auf jeden Fall.
Das war, wie gesagt, nach den ersten 2,5 Jahren kam dann dieser Kunde dazu und auf einmal hatte ich dann so circa 5.000, 6.000 Euro im Monat. Mhm. Und das ist halt für einen 21-jährigen Bub verdammt viel Geld, ne? Wenn seine Freunde laufen rum und haben ein Azubi-Gehalt oder vielleicht gerade festangestellt für 1-2 oder sowas, dann ist das halt erstmal, ja, was Neuland, sag ich mal. Und andererseits war ich halt jung, dumm und hatte keinen Plan von Steuern und hab halt geswuscht, wo es nur geht. Mhm. Und das hat halt dann dazu geführt, dass ich irgendwann ja einen guten Batzen Steuerschulden hatte. Und zum ersten Mal mit 22 Jahren oder 23 Jahren quasi schon mit dem Finanzamt in Kontakt kam und Anwalt geholt und dies, das. Und es war halt eine Zeit, die ja heftig war, aber du lernst halt irgendwo ein bisschen draus zumindest. Ich weiß für mich selbst, dass ich noch immer gerne Fehler mache in die Richtung, mhm, aber auf jeden Fall holst du was mit davon. Und ich denke, das hat mir so ein bisschen, hat mich so ein bisschen abgehärtet, dass ich gesagt habe, okay, das gehört dazu und die Erfahrung machst du und du bist bereit, diese Fehler zu machen, wenn im Gegenzug dafür du ein Leben führen kannst, das ja freier ist als das, was die anderen machen. Ne? Mhm. Und dann kam aber der Punkt, nachdem dieser ganze Beef zwischen dem Finanzamt und mir ist völlig eskaliert. Das ist mit oh Gott, wie heißt es hier, Kontofendung und eine staatliche Erklärung, Alter. Dann saß ich da und
so. Hast du da die Sachen gemacht da?
Ich hab nichts, ne, das Ding ist, ich habe ja noch nicht mal, also es ging da gar nicht um Steuerhinterziehung, sondern wirklich nur darum, dass ich Geld, was ich eingenommen habe, ausgegeben habe, was ich eigentlich zurück hätte legen müssen für die Einkommenssteuer und die Umsatzsteuererklärung. Mhm. Ja. Und da können wir gleich mal dann direkt anknüpfen. Das ist ja dieselbe Scheiße. Niemand bringt es dir bei. Ich war auf einer Wirtschaftsschule, musst du dir mal überlegen, wo wir BWL hatten. Was bringen die uns bei, wie wir eine Bilanzierung aufstellen?
Okay, krank.
Ja, und keine Ahnung. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, Alter, ich merke gerade, es macht mir keinen Spaß mehr. Das Hobby, was ich einst als Hobby angefangen habe, ist zum Beruf geworden. Und außerdem habe ich realisiert, dass ich, also mein Ziel war es immer, frei zu sein und selbstständig zu arbeiten. Aber im Endeffekt heißt es nicht unbedingt, dass wenn du selbstständig bist, dass du wirklich für dich arbeitest. Weil in meinem Fall als Dienstleister habe ich für andere gearbeitet. Ja, da kam jemand zu mir, der brauchte Broschüren oder sonst irgendwas oder Flyer oder keine Ahnung. Und ich habe das für den erledigt. Und so gesehen habe ich wieder für die Träume der anderen gearbeitet. Mhm. Auch wenn es sich jetzt ein bisschen klischeehaft anhört.
Das hast du in einem Podcast gesagt, ja. Ich erinnere mich an den Satz.
Ja, und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, Alter, jetzt irgendwie, nein, ich habe keinen Bock mehr. Und dann habe ich mir eine Kamera gekauft und ich habe ohne Witz, also ich hatte nicht die Intention irgendwie am Anfang zu sagen, dass es jetzt klappen muss mit YouTube oder ich muss jetzt daraus ein Business machen. Das war halt wirklich nicht der Fall. Mhm. Ich habe mir eine Kamera gekauft und hatte halt Bock, Momente festzuhalten, weil ich halt irgendwie auch gemerkt habe, wie schnell die Zeit vergeht und wie schön es ist, zum Beispiel alte Bilder durchzugucken von der Zeit, wo du die ganzen Probleme noch nicht hattest. Und da habe ich dann angefangen halt einfach mit der Sony A6300 damals einfach so die ersten kleinen Mini-Videos von Caro zu drehen. Und
das erste Video waren so 30 Sekunden irgendwie von ihr.
Ja, das war einfach nur ein schwarz-weiß Slow-Mo-Video, wo die da einmal im Garten hin und her läuft. Banane. Ja, und keine Ahnung, das hat irgendwie einfach Fahrt aufgenommen. Ich habe mich, klar, natürlich habe ich mich mit SEO beschäftigt und sehr viel Suchseitenoptimierung auf YouTube auch betrieben und geguckt, dass zum Beispiel dadurch, dass du eine Kamera, also den Namen der Kamera, die Sonys, die hatten ja damals, die waren ja quasi ihrer Zeit ziemlich voraus. Es waren so die ersten kleinen, kompakten Kameras, die 4K und alles hatten. Ne? Und da habe ich halt schnell gemerkt, dass wenn du den Namen der Kamera nimmst und den in den YouTube-Titel packst, dann hast du halt direkt automatisch mehr Aufmerksamkeit, weil halt voll viele Leute nach Beispielen suchen, wie sieht denn das Bild der Kamera aus. Ne? Mhm. Und ich denke, das war dann so irgendwann der Punkt, wo es dann wirklich so schnell ging. Das war, denke ich, im ersten Jahr habe ich es geschafft auf 25.000 Abos irgendwie.
Das ist krank.
Und pass auf, zu dem Zeitpunkt war ja der Übergang, wo ich quasi fast gar kein Geld mehr mit dem Grafikdesign verdient habe, weil der große Partner oder der große Kunde quasi auch weg war. Ja? Mhm. Und ich hatte quasi nur noch ganz, ganz kleine Reserven, war aber eigentlich, also auf dem Blatt Papier war ich broke. Ja? Und dann gab es dieses eine Video, wo ich dann das erste Mal mit diesem LUT in Berührung kam. Für die, ich erkläre es am besten, ne? Die es jetzt nicht kennen. Und zwar stellt euch einfach vor, sowas wie Instagram-Filter, sowas gibt es auch für Videos, um es jetzt mal ganz kurz zu vereinfachen. Mhm. Und das Ganze kannst du in einer Datei kaufen und diese Datei oder du kannst dir das selbst erstellen und diese Datei legst du dann über dein Video und wenn du jetzt zum Beispiel im Urlaub warst und irgendwas gedreht hast mit deiner GoPro, dann legst du diese Datei in deinem Video-Editor oben drüber und dann wirkt das quasi wie ein Filter und deine Aufnahmen sehen ein bisschen mehr nach Film aus oder je nachdem, du kannst halt den Look und diese Atmosphäre des Bildes quasi verändern. Ja? Mhm. Ich denke, das ist jetzt so für einen Laien jetzt.
Ja, Instagram-Filter.
Ja, Instagram-Filter für Videos. Stellt euch einfach das vor. So, damit kam ich in Kontakt und habe dann ein Video hochgeladen, in dem ich so ein LUT, also ein Lookup-Table, heißt es, LUT, quasi teste von einem anderen Typen, der die verkauft. Ja?
Okay.
So, und das Video kriegt auf einmal so, keine Ahnung, das hatte, denke ich, 60.000, 70.000 Klicks. Das erfolgreichste Video bis dato dann zu dem Zeitpunkt.
Was? War dein Kanal damals schon auf Englisch? Ja, oder?
Das war, denke ich, das erste Video, was Englisch war. Ich habe Deutsch angefangen mit deutschen Vlogs einfach nur. Mhm. Und das Video habe ich dann auf Englisch schon gemacht, glaube ich.
Ganz kurz, warum bist du auf Englisch gegangen?
Erstens, weil ich mir selbst zum Ziel gesetzt habe, besser Englisch sprechen zu können. Das war immer mein Traum. Okay. Also so ein bisschen einfach nur fluent wirklich unterwegs zu sein. Ja? Mhm. Und aber hauptsächlich tatsächlich deswegen, weil ich damals mir schon dann überlegt habe an dem Zeitpunkt, okay, wie erreichst du am meisten Menschen und wie kannst du wirklich eine große Reichweite aufbauen? Und dann dachte ich mir so, okay, international klappt bestimmt besser. Ne? Mhm. Hätte auch voll in die Buchse gehen können. Wenn du es jetzt probierst, im selben Bereich, in dem ich unterwegs war, wirst du es kaum noch schaffen, weil der Markt halt komplett gesättigt ist. Mhm. Naja, wie gesagt, dieses Video war online und ich habe quasi in diesem Video ein Produkt quasi von einem Dritten beworben, weil ich es geil fand. Und nach einem halben Jahr kriege ich auf einmal auf Facebook eine Nachricht von dem Typen und der schreibt irgendwie, was hat er geschrieben? Man, my sales exploded. Just because of your videos und sonst irgendwas. Und ich so, was geht ab, Alter? Krank. Und dann habe ich erstmal gecheckt, dass ich dem so viele Verkäufe rübergeschickt habe durch mein Video. Ne? und das war der Moment, wo es Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe, okay, ich habe eine Monetarisierungsidee für die ganze Sache. Und ich weiß, denke ich, wie ich das Ganze auch zu Geld machen kann. Du willst ja im Endeffekt, willst du ja von dem, was du machst, leben, von dem, was du gerne machst. Und das war der perfekte Moment. Und da habe ich gesagt, okay, Shop her und du kreierst deine eigenen Looks. Weil deine Leute, also weil deine Follower sowieso immer fragen, hey, warum sieht das denn das so geil aus? Wenn der das kann, dann kannst du ja auch so Dinger erstellen, ja, und Presets erstellen. Und dann habe ich diesen Shop erstellt. Und einfach weiter so das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und Videos hochgeladen, wir sind sehr viel gereist, wir haben Roadtrips gemacht, tolle Orte gesehen auf dieser Welt. Mhm. Und das Ganze habe ich halt versucht immer festzuhalten und gleichzeitig so ein bisschen auch mit Tutorials zu verknüpfen, weil das war halt das, was am meisten Klicks gab. Und man muss halt sagen, wenn du wachsen willst, musst du halt schauen, was bringt dich wirklich, wirklich voran in Bezug auf neue Leute, die dich finden. Ja? Mhm. Und Mehrwert ist halt immer das, was am meisten zieht. Ne? Leute, der Hauptgrund, warum Menschen auf YouTube oder generell auf Google gehen, ist, weil sie Hilfe brauchen bei irgendeiner Sache. Und das habe ich dann auch irgendwann schnell gemerkt und habe dann so ein paar Tutorials zwischendurch reingeschoben, die halt total durch die Decke gegangen sind. Und da gab es halt ein Video, was dann irgendwie jetzt, das hat, denke ich, mittlerweile 2,7 Millionen Klicks. Da geht es halt darum, wie man in einem Programm für Videos quasi, so diesen Vorgang, ne, von wie grade ich mein Video, wie mache ich ein Video oder ästhetischer und wie kann ich das Ganze so bearbeiten, dass es etwas cinematischer aussieht. Mhm. Und dadurch konnte ich halt sehr, sehr viele Leute auf den Shop locken. Und das wiederum, dieser Traffic, der dadurch kam, hat dann dafür gesorgt, dass ich in Google auch sehr gut platziert war. Und das war dann halt irgendwie so ein Ding, das kam halt alles einfach so. Ich habe das nicht von vornherein irgendwie komplett durchdacht, weißt du?
Also du hast einfach angefangen so, okay, Grafikdesign, das, was ich mache, schockt nicht mehr so sehr. Ich will irgendwie mich anders ausleben. Mhm. Let's try YouTube. Hast angefangen und im ersten Jahr durch auch schlaue Titel schon und den Kram und Search Optimization 25.000 Abos gemacht. Mhm. Und jetzt bist du bei 270.000. Und hast dir dann dein Einkommen da. Krass.
Ja, also ich bin mega dankbar dafür, dass das alles so funktioniert hat mit dem Shop und so weiter. Und dass es halt wirklich ein passives Einkommen abwirft, ohne dass du jetzt jeden Morgen aufstehst und hart ackern musst. Das ist ja auch sowas, was in Deutschland leider auch nicht so gerne gesehen wird, weil es einfach, das sind, ja, wie soll ich sagen, die Leute denken, also hier habe ich das Gefühl, dass die Menschen denken, du musst hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen, ansonsten hast du es nicht verdient. Und das finde ich voll traurig. Warum muss man denn hart arbeiten, wenn du smart arbeitest und damit was erreichst, weißt du? Mhm. Und das hat halt dadurch irgendwie geklappt. Und auch wenn es nicht geplant war und alles irgendwie einfach so kam, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bin ich halt sau dankbar dafür. Jetzt kommen wir aber vielleicht mal zur Gegenseite, weil du jetzt gerade auch die aktuelle Zahl erwähnt hast. Es ist so, dass ich genau dasselbe bei mir entdeckt habe, also das Phänomen bei mir entdeckt habe wie damals, und zwar, wenn dein Hobby zum Beruf wird, verlierst du wieder den Spaß daran.
Da wollte ich drauf hinaus, du hast 4 Monate Pause gemacht, ne?
Ja, was heißt 4 Monate? Ich mache ja ständig Pause. Ja? Ich lade ja ständig mal einfach 3 Monate nichts hoch wieder, ne? Weil ich einerseits ist es tatsächlich so, dass ich oft in kreativen Löchern bin, wo ich einfach sage, okay, ich habe gerade keinen Bock, eine Kamera in die Hand zu nehmen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, nur um etwas zu machen. Ja? So eine, also diese Peter McKinnon-Mentalität zum Beispiel, das ist, also für die, die ihn nicht kennen, das ist auch ein Filmmaker auf YouTube, der sehr, sehr, sehr erfolgreich ist, und ich habe auch sehr viele Sachen von ihm gefeiert, aber an seinem Verhalten. Auf YouTube merkt man, dass da hauptsächlich ein monetärer Gedanke dahinter steckt, weil er halt auf Teufel komm raus 2 Videos oder 3 oder 4 Videos die Woche hochlädt. Mhm. Und mittlerweile wiederholen sich die Sachen und ich kann es halt nicht mehr sehen. Und ich habe mir selbst gesagt, ich kann das niemals so weit kommen lassen, dass ich das alles nur noch für Geld tue. Ja? Ich hätte genauso gut am Erfolgsrezept von manchen Videos von mir anknüpfen können und sagen können, ich werde jetzt auch der Tutorial-YouTuber, ja, weil ich ja gesehen habe, meine Tutorials haben alle über 1 Million Klicks. Dann machst du einfach 20 Stück in der Woche, im Monat, ja. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass ich dann auch bei 2 Millionen Abos mittlerweile wäre vielleicht, ja. Aber ich konnte das irgendwie mit mir selbst nicht so ausmachen.
Okay. Interessant, weil letztendlich hast du ja dennoch von dem Geld gelebt. Also hast du quasi keine Angst richtig, irgendetwas aufzuhören und zu sagen, okay, ich verzichte jetzt bewusst auf eine finanzielle Quelle, weil mein Spaß und die Leidenschaft an den Dingen, die ich mache, steht wirklich an erster Priorität.
Ja, auf jeden Fall.
Oder wie gehst du da? Also ich erzähle mal ganz kurz, wie es bei mir war. Bei mir war es so, ich habe im ersten Jahr YouTube und gut, ich mache halt so Themen der Persönlichkeitsentwicklung und so, ne? Und ich war glaube ich 17 oder 18, als ich mein erstes Video gedreht habe.
Okay.
Und ich konnte mir das, also jetzt im Nachhinein, weißt du, kann ich es mir selbst kaum geben. So,
Genauso.
Und bei mir war es auch so, dass einige Leute in der Schule gehatet haben. Ich weiß noch, so ich habe in den Sommerferien, am letzten Tag der Sommerferien das erste Video hochgeladen. Dann am Montag, nächsten Tag, ging ich in die Schule und ich wurde straight anders angeguckt. Und es war auch so, dass einige Lehrer dann so meinten, ja, wer jetzt neben dem Abitur noch irgendwie arbeitet oder irgendwelche Videos macht oder so, der hat den Sinn von Schule nicht verstanden und so.
Oh Gott, Alter.
Und genau, und ich hatte aber auch in diesem ersten Jahr so 300 Abonnenten, ne? Und ich dachte mir, okay, ist irgendwie nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann war ich in Südafrika 3 Wochen und dann am letzten Tag, als wir wieder weggereist sind, dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, scheiß drauf. Wenn es passieren soll, soll es passieren. Wenn nicht, dann findest du irgendwie was anderes, wie du deine Message irgendwie rausbringst und versuchst irgendwie den Mehrwert zu geben, der in dir steckt. Mhm. Aber scheiß drauf, dich so unter Druck zu setzen, bei YouTube unbedingt erfolgreich zu sein.
Ja.
Und dann 24 Stunden später, so, ich komme in Deutschland an, da wo ich halt herkomme, Oldenburg in Holstein. Und auf einmal öffne ich so YouTube und sehe so irgendwie 100 neue Kommentare. So viel hatte ich so nie in dem ganzen Jahr davor. Und dann ist mein Kanal irgendwie von 300 Abonnenten in 2 Wochen auf 2000 gegangen durch irgendein Video. Und dann hatte ich Motivation, habe weitergemacht. Und jetzt war es so, letztes Jahr 2018, habe ich auch nur noch Videos gemacht, um Videos zu machen. Und habe so ein bisschen diesen Menschen dahinter vergessen, weißt du, und den Sinn dahinter vernachlässigt. Dachte mir, okay, du hast an sich wieder Bock, Basketball zu spielen. Dann, das neue Jahr beginnt und in den ersten 2 Wochen 2019 ist mein Kanal von 5000 Abonnenten auf 15.000 gegangen.
Krass, okay.
Und ich dachte wieder, boah, damn it, jetzt solltest du gerade aufhören und jetzt geht's aber los. Und dann hatte ich 95% weibliche Zuschauer und auf einmal war ich dann irgendwie so Dating-Coach für Frauen, was mir halt gar nicht gefallen hat.
Okay, hey, wie bist du denn da reingerutscht?
Pass auf, ich hab 2 Umfragen gemacht, weil ich dachte mir, okay, Umfragen bringen's, aber ich wollte nicht einfach so, weißt du, so diese Standard-YouTube-Straßenumfragen machen. So, es sollte halt schon irgendwie auch zu meinem Thema passen und ich dachte, okay, ich nehme, was finden Männer unattraktiv an Frauen, einmal charakterlich, und das war mir eigentlich das Wichtigste, aber dann so, weißt du, für YouTube Deutschland, bla bla, auch noch äußerlich. So, und das Gleiche habe ich auch gemacht, habe Frauen gefragt, was finden Frauen an Männern unattraktiv, einmal charakterlich, einmal äußerlich. Und habe dann nachher noch so quasi mehr so psychologische Videos zu den Themen gemacht. Und diese Umfragen haben dann so ein halbes Jahr später irgendwie 700.000 Aufrufe bekommen.
Okay.
Was für die Größe meines Kanals halt viel war oder ist. Und so kam das dann aber, dass ich halt 95% weibliche Zuschauer hatte. Und dann habe ich halt dazu irgendwie noch Videos ein paar gemacht. Und dann war es aber, dann war für mich einfach so, halt, stopp, so, du kannst nicht mehr.
So.
YouTube an sich hat dir nicht mehr so gefallen. Jetzt die Rolle als Dating-Coach geht, möchtest du nicht, kannst du gerade nicht. Und dann habe ich einfach, also bis jetzt quasi, immer noch eine Pause gemacht von dem deutschen Kanal. Ich habe einen englischen Kanal angefangen, an dem ich mich ein bisschen kreativer ausleben kann. Bei dem es auch nicht so ums Wachstum ging. Aber bei mir war echt so ein Punkt, dann aber auch zu checken, okay, du musst dich halt aber jetzt anders irgendwie um dein Einkommen kümmern und gucken, wie du jetzt deine Personal Coachings irgendwie verkaufst, wie du irgendwie auch für Unternehmen relevant bist und denen zeigen kannst, ey, schaut mal, ich habe hier Inhalte, die interessant für euch sein können. Fällt es dir leicht oder wie gehst du damit um, quasi vor allem was die mentale Gesundheit auch angeht, zu sagen, ey, stopp, bis hierhin, nicht weiter, ich brauche was Neues, ich muss ein anderes Hobby anfangen oder irgendwas finden, irgendwas ändern.
Ich merke das bei mir sehr krass. Ich bin immer schon jemand gewesen, der sehr nervös ist, der irgendwie leider, auch wenn er sich selbst sagt, dass er einen Fick drauf gibt, soll ich so sagen, aber ja, was andere denken, weiß ich doch von mir mittlerweile nach viel Selbstreflexion, dass ich ja zu sehr oder zu oft noch darauf gucke, wie könnte mich jemand beurteilen, wie könnte mich jemand einkategorisieren in irgendwas, weißt du? Und ich fand das halt, ich denke, wir sind uns da so ein bisschen gleich, also so wie du es jetzt gerade erzählt hast, mit YouTube die Geschichte. Ich finde das schrecklich, dass du extrem in eine Schublade gesteckt wirst. Dadurch, dass du zum Beispiel ein virales Video hast. Und bei mir war ge das genau der Fall. Deswegen muss ich auch sagen, interessiert sich vielleicht nur 20% meiner Zuschauer dafür, wenn ich wirklich einen Travel-Film mache oder einen Kurzfilm oder sonst irgendwas. Und die anderen sind einfach nur da, um Mehrwert zu bekommen. Verstehst du? Die haben mich gefunden durch ein Tutorial und dadurch oder deswegen erwarten sie jetzt von dir, dass du weiterhin Tutorials machst. Und das killt deine Kreativität komplett.
Ja,
Ne?
absolut.
Und wie du es gerade erzählt hast, du bist durch ein Video, was dann viral gegangen ist. Wie heißt dein YouTube-Kanal?
Life-Rise.
Life-Rise, okay. Ach hier, was finden Frauen und Männer unattraktiv?
Ja.
Straßen und Parks in Hamburg, genau, 164.000 Klicks. Durch ein Video erreichst du eine gewisse Zielgruppe und auf einmal hast du, hört sich kacke an, aber diese Zielgruppe am Arsch, weißt
Ja.
du? Und das finde ich extrem schade. Und das habe ich, das war, na, wie soll ich sagen, warte, ich muss mal kurz darüber nachdenken, aber mich hat es enorm aufgeregt, dass ich nicht einfach, oder dass du generell in dieser Welt nicht einfach das machen kannst, worauf du Bock hast, ohne dass du dir anhören musst, ja, du warst aber früher so viel besser oder du bist ja der und der, du bist ja ein Comedy-YouTuber oder du bist ja ein Tutorial-YouTuber, dann mach doch gefälligst auch Tutorials. Verdammte Scheiße, halt's Maul, sorry, dass ich so sage,
Ja,
aber
ist cool.
das ist nicht dein Ding, weißt du? Und aber dann geht es wieder darum, ich denke, das ist das ganz Schwierige an der ganzen Sache, und zwar die Balance zu finden zwischen okay, ich lebe mich aus und ich mache das, worauf ich Bock habe, um trotzdem halt Geld zu verdienen.
Ohne
Ja.
Scheiß, das ist die Kunst, ne?
Ja. Ich weiß nicht, also ich habe mich, ich denke ja eh alles immer kaputt. Ich bin jemand, der sehr, sehr viel zu viel nachdenkt und grübelt und sich Szenarien ausmalt, die in der Zukunft liegen, die totaler Bullshit sind. Ja. Habe es mittlerweile auch ein bisschen abgestellt, weil ich zum Beispiel auch, wenn wir jetzt nochmal auf YouTube gehen, habe ich einfach aufgehört, Kommentare zu lesen, teilweise. Ja, weil auch wenn bei mir tatsächlich, ich habe sowas wie Hater oder so, wie du es jetzt von den deutschen YouTubern kennst, wie jetzt, wenn du jetzt mal zu einem, keine Ahnung, geh mal zu Montana Black oder so einem Kanal oder InScope oder so, ne, da wirst du ja immer einen riesen Haufen von einfach von Assis finden, ja, die einfach im Internet den Rambo spielen. Das gibt's bei mir kaum. Aber trotzdem bin ich irgendwie so sensibel, muss ich sagen, dass ich negative Kommentare oder Feedback, also ne, Feedback ist ja schön und gut, das mag ich sogar, ja. Aber dieses gibt's immer wieder, dass du halt negative Kommentare hast, die einfach nur wer ist es? Na, sag mal schnell, jetzt habe ich sowas vergessen. Genau, destruktiv sind und einfach nur ja, beleidigend sind oder sonst irgendwas, ja. Und das ist nur ein winzig kleiner Teil bei mir, weil eigentlich lässt das, was ich tue auf YouTube oder getan habe auf YouTube, lässt gar nicht so viel Negatives zu, ja. Aber trotzdem gibt es sie halt. Und ich merke es immer wieder, so ich lese 100 Kommentare, die mir sagen, ey, du hast mich irgendwie inspiriert mit dem Video, dank dir habe ich angefangen, eine Kamera in die Hand zu nehmen und fotografieren zu lernen oder filmen zu lernen, keine Ahnung. Und dann kommt ein Kommentar, der dir irgendwie was richtig Negatives da lässt und den verinnerlichst du dann, anstatt die 100 anderen zu sehen und zu sagen, Alter, geil, Mann, ich habe Menschen inspiriert, vielleicht eine Leidenschaft zu finden für sich oder was Gutes zu tun, irgendwie einfach Spaß zu haben im Leben. Ne? Und das ist, denke ich, sehr viel Kopfsache einfach, die man lernen muss, dass man einfach mal ja, drauf scheißt einerseits, was andere sagen könnten und das zulässt, worauf man wirklich Bock hat. Und da wird es immer Leute geben, denke ich, die das geil finden werden. Nur diesen Mut zu haben, dann rauszugehen und zu sagen, ey, ich mache jetzt was anderes. Den haben viele halt nicht, weißt du? Und ich habe ein Buch gelesen jetzt vor kurzem, das hieß, wie ist das denn? Irgendwas, da ging es um Scanner-Typen halt, ne? Du musst nicht von allen, ne, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, aber jedenfalls ging es darum, dass es halt diese Scanner-Typen gibt und das beschreibt quasi einen Menschen, der sich nicht mit einer einzigen Sache zufrieden geben kann sein Leben lang, ja? Viele Leute gibt es, die rausgehen und sagen, ey, ich habe jetzt meine Leidenschaft gefunden und das mache ich mein Leben lang. Und ich dachte immer, ich muss da reinpassen. Ich dachte immer, ich muss auch eine einzige Sache finden und habe gesagt so, weißt du, so ich bin jetzt Basketballspieler an deiner Stelle oder ich mache jetzt Filme bis an mein Lebensende. Und ich habe gemerkt, nein, Alter, ich passe da nicht rein, ich werde da nie reinpassen und ich kann das nicht mein Leben lang tun. Und ich habe Bock auf so viele Dinge, ich will mich ausprobieren. Mhm. Ja?
Apropos dazu, was geht bei dir und der Musik? Du machst ja in jedem Intro deines Podcasts echt immer einen geilen Song. So.
Ja.
Willst du da mehr mitmachen oder?
Doch, zum Beispiel auch, genau. Da habe ich gerade noch geredet mit einem Beat-Producer drüber. Da muss ich auch sagen, seit ich 15 bin, haben wir unser erstes Hip-Hop-Album aufgenommen, unser Mixtape.
Okay.
Und seitdem habe ich immer Hip-Hop, Rap generell gemacht. Ja. Hab beim VBT teilgenommen, ich hatte 1000 verschiedene Künstlernamen, hab hier und da irgendwelche Spaßprojekte, einmalige Projekte gemacht. Jetzt Young Sony, ne, war ja auch quasi ein einmaliges Projekt, mit dem ich quasi mal was anderes machen wollte, weil ich denke, das gab's einfach noch nie, dass jemand auf musikalischer Ebene eine gewisse Randgruppe auf Instagram irgendwie durch den Kakao gezogen hat. Ja. Und ich hatte halt Bock drauf und deswegen habe ich es gemacht. Und jetzt fragen mich Leute, hey, wann kommt was Neues von Young Sony, weil sie die Mucke tatsächlich hören. Also im Alltag, ja, nicht so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Leute, Alter, das war ein einmaliges Projekt. Ich hatte einfach Bock drauf, aber das ist nichts, womit ich mir eine langfristige Karriere vorstellen kann. Aber ja, jetzt, wo du es gerade ansprichst, ich habe gestern noch einem Zuhörer von mir, der hat mir schon mal ein paar Beats geschickt, der heißt Mathis Rinsche, Shoutout. Okay. Der ist Toningenieur und der wird wahrscheinlich mir ja ein Album Instrumentals halt an Instrumentals quasi produzieren. Ich habe nämlich Bock, musikalisch auch mal vielleicht was Ernsteres zu machen, auf jeden Fall. Also es hat mich immer begleitet und mega Bock, auf jeden Fall.
Okay, interessant. Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Vor allem, ich kann mir das halt vorstellen, dass ich dann wieder in diese, Ja.
Es ist immer so. Ich meine, auf der einen Seite, das hatten wir auch im Studium so, auf der einen Seite ist es halt gut, dass wir Menschen wirklich so denken, weil unser Gehirn sonst so komplett mindfuckt ist und komplett überfordert. Aber auf der anderen Seite halt diese Schubladen auch mal zu hinterfragen und zu reflektieren. Ich glaube, das machen die wenigsten. Ja. Und ich finde, ich ertappe mich auch manchmal selbst so im Alltag so. Man judgt irgendjemanden oder man hat irgendein Vorurteil oder was auch immer. Und entweder man wird anders belehrt oder manchmal denke ich auch selbst, ey, yo, warte mal. Hör mal auf, jetzt diese Person oder was auch immer, irgendein Szenario jetzt in eine Schublade zu stecken. Aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Ja, dieses mit den Vorurteilen, das finde ich auch krass. Ich war auch immer jemand, der gepredigt hat, hey, leben und leben lassen und jeder soll das tun, was er will. Und trotzdem, wie du gerade gesagt hast, er tappt mich im Alltag bei Kleinigkeiten so oft dabei, dass ich Menschen ja irgendwo reinstecke, ne, und sage, hier, das ist jetzt ein Dorfdepp oder sonst was oder ein Fachidiot oder sonst irgendwas. Ne? Also ohne, dass ich es ausspreche, ja. Ja, ich sag's nicht unbedingt, aber genau, man denkt und das reicht ja schon. Und ich denke, das ist auch eine Kunst, so dass, ja, wirklich mal diese Toleranz so zu 100% zu erreichen, zu sagen, hey, jeder wie er möchte und jeder wie er will. Und solange er mir nicht schadet und mich selbst in meiner Freiheit nicht beraubt, soll er machen, was er möchte. Ne? Und deswegen ist er kein schlechter Mensch. Naja, aber nochmal hier zurückzukommen auf, was hast du eben gesagt, dass, mit den Jobs und so weiter, dass du halt irgendwo dann doch immer in einer Nische landest oder in einer Ecke landest und abgestempelt wirst, liegt ja, denke ich, meiner Meinung nach schon daran, dass wir es ja in der Schule schon beigebracht bekommen. Also du wirst ja schon gefragt, was willst du später werden? Und dann musst du dich als Kind quasi schon entscheiden. Ja? Du triffst ja quasi schon eine Entscheidung, auch wenn sie noch nicht sicher ist. Ne? Aber du entscheidest dich irgendwo, wenn du gefragt wirst. Du sagst, ja, ich will später das und das werden. Meistens ändert sich das irgendwann. Ne? Aber sich generell entscheiden zu müssen für etwas, finde ich halt voll falsch einfach. Es ist einfach nur falsch, weil du kommst in die Schule und bist halt gerade in deiner Entwicklungsphase und wächst gerade heran und alles das, was die Welt zu bieten hat, lernst du nach und nach kennen. Wie sollst du dich denn bitteschön mit 17, 18 Jahren für eine Sache entscheiden, die du bis an dein scheiß Lebensende machen willst? Also, weiß ich nicht, finde ich nicht so cool. Und keine Ahnung, wie man da oder ob man da überhaupt irgendwie was im Schulsystem ändern kann, aber ich finde einfach alles, was da, nicht alles, aber ein großer Teil von dem, was uns beigebracht wird, hindert uns daran, wirklich glücklich im Leben zu sein, glaube ich.
Ja. Absolut. Ich finde es geil, dass du gerade genau damit deinen Satz beendet hast, dass es uns daran hindert, glücklich zu werden. Weil ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber also das Wichtigste war bei mir so eine sehr stupide Frage. Wie wird man glücklich? Also ich habe mir die aufgeschrieben, weil du mich dort einfach, weil ich, guck mal, ich bin nicht jemand so, ich interessiere mich für Fotografie, aber so mich interessieren diese ganzen Specs nicht so. Weißt du, ich gehe nicht am Tag raus und denke mir, ah, heute ist ein schöner Tag, ich habe mal Bock, irgendwas zu fotografieren oder so. Ja. Ich habe dich aufgrund von einer Empfehlung vom sehr guten Freund, Niklas Kröning, Shoutout auch an ihn, angefangen zu hören. Und das Ding ist, er hat mir schon mindestens vor einem Jahr, wenn nicht länger, von dir erzählt. Mindestens. Okay. Aber ich dachte immer, ja, auch Schublade. Mhm. Ich dachte, ja, Fotografie, Peter McKinnon, so, brauche ich jetzt nicht so.
Ja.
Und dann irgendwie vor 4, 5 Monaten meinte er das nochmal, dann habe ich angefangen, den Podcast zu hören. Und vor allem jetzt so in den letzten 3 Monaten habe ich mich auch so in gewisser Weise mit dir identifiziert, beziehungsweise, das hört sich jetzt komisch an, aber dich auch so ein bisschen als so großen Bruder wahrgenommen, weißt du, der von sich und seinen Dingen erzählt. Und ich finde es krass, wie du zum einen, und ich glaube, das darf ich hier sagen, du erzählst in deinem Podcast ja auch von Panikattacken beispielsweise und auch von diesem Gefühl und auch der Angst beispielsweise alleine zu sein. Diesbezüglich, du liest extrem viel, jetzt gerade Eckhart Tolle, glaube ich, die Kraft der Gegenwart, extrem ganz gut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Sehr, etwas, wie soll ich sagen, etwas kompliziert vielleicht auf den ersten Blick, aber wenn man es zweimal liest oder so, dann kann man es eher verinnerlichen. Mhm. Das wollte ich auch gerade noch sagen, weil du hast ja, stell nochmal deine Frage, damit wir nochmal darauf zurückkommen jetzt.
Ja, aber einen Moment. Du liest extrem viel, du meditierst, du machst Yoga, jetzt ein neues Ding, Affirmation. Krass. Aber auch körperlich, da hat dich deine Mutter ja auch sehr geprägt, meine ich. Das ist eine krasse Story von deiner Mom. Vielleicht willst du die nochmal gleich erzählen. Und ich meine, du ernährst dich auch nach der Vollwertkost, ne?
Naja, also so wirklich so, also das wäre jetzt gelogen, wenn ich hier jetzt sagen, also allem zustimmen würde, wäre das auf jeden Fall gelogen.
Okay.
viele Dinge stimmen davon, ja. Ich habe dadurch, dass ich halt in den letzten 2 Jahren wirklich mal mit eine Angststörung quasi zu tun hatte oder auch immer noch habe irgendwo in irgendeiner Richtung, habe ich halt, da fängst du an nachzudenken und Dinge zu verändern, weil du ja dem entgegenwirken wirst. Ne? Mhm. Und das Resultat des Ganzen war halt nach ziemlich vielen beschissenen Tagen und Nächten und diese Angst, die immer da ist, ja, die Angst vor der Angst, sage ich immer, habe ich angefangen halt so ein bisschen mehr auf mich zu achten, weil ich halt vorher immer jemand war, der, also ich bin immer noch mega der Genießer-Mensch und ich hau mir immer noch meine Tiefkühlpizza rein, ja, also das ist, so ist es nicht, bin jetzt kein Heiliger, aber ich habe, denke ich, für meinen Körper, weil ich bin jemand, der, denke ich, schon irgendwo dieses so ein bisschen hypersensibel ist und für mich selbst habe ich es übertrieben, Alter, und ich hab einfach, ja, zu viel Alkohol, da gekifft und Scheiße gegessen und Unregelmäßigkeit im Leben generell, ja. Und das war einfach too much, denke ich. Mhm. Und das zeigt sich dann. Und dein Körper ist das Ventil in dem Fall. Also bei mir ist es zumindest so. Und viele andere kennen das genauso. Und jetzt nochmal zu meiner Mom, genau, kann ich nochmal kurz erzählen. Wie gesagt, sie hat sie hat eine Autoimmunerkrankung, Schilddrüsenunterfunktion. Und vor 15 oder 20 Jahren wurde ihr gesagt, dass sie irgendwie nur noch 5 Jahre Lebenserwartung hätte. Und daraufhin hat sie halt die Ausbildung im Dr. Max Otto Brucker Haus gemacht. Da geht es darum, um Vollwertkost und die vollwertige Ernährung. Und sie hat dann ihren Gesundheitsberater dort absolviert und hat ihre Ernährung innerhalb von einem Jahr quasi komplett umgekrempelt, nachdem sie das ganze Wissen darüber hatte. Ne? Mhm. Und wie Ernährung eigentlich alles beeinflusst, was den Menschen ausmacht. Und da hat sie auch aufgehört, Alkohol zu trinken, fast gar keine Auszugsmehle mehr gegessen und keinen Zucker mehr gegessen. Und nach jetzt mittlerweile 15 oder 16 Jahren müsste es mittlerweile sein, war sie halt beim Arzt und er konnte nichts mehr an der Schilddrüse feststellen, was das Problem sei. Ne? Und ihr wurde halt vom selben Arzt wurde ihr damals irgendwie gesagt, ja, sie haben halt nur noch so und so viele Jahre, wenn es gut läuft. Mhm. Und das ist schon eine harte Nuss. Ne? Und
ja.
Mit der ganzen Sache bin ich halt aufgewachsen und ich habe alles mitbekommen. Einerseits glaube ich, jetzt umso öfter ich mich mit mir selbst befasse, merke ich so, okay, das hat mir, denke ich, auch so ein bisschen was in die Richtung Angst mitgegeben, weil ich halt immer aus dem Elternhaus gehört habe, hier, das und das ist schlecht für dich, das und das ist so ungesund, wenn du, keine Ahnung, Fluor in der Zahnpasta wird das und das auslösen bei dir, weißt du? Mhm. Das ist natürlich auch was dafür sorgt, dass ein Kind sich an die Angst gewöhnt. Ne? Aber auf der anderen Seite bin ich froh darüber, das Wissen zu haben und einfach für mich selbst bestimmen zu können, ey, du musst dich nicht unbedingt genauso verhalten wie alle anderen und das essen und nur Gifte zu mir nehmen, sondern du kannst auch anders. Auch wenn ich es nicht immer hinbekomme, ich versuche es wenigstens so, ja, also so ein bisschen Balance in das Leben zu bekommen, was die Ernährung geht. Und genau das Gleiche mit Affirmationen und mit Sport. Sport zum Beispiel, wie gesagt, Du kennst es selbst. Ich denke mal, wenn du Sport machst oder gemacht hast damals, war es einfach die größte Befriedigung irgendwie danach, oder?
Absolut.
Und das hat vielleicht auch was bei dir mit dem Wettkampfgeist zu tun, kann sein, ja. Aber ich habe halt, nachdem ich darüber oft sehr viel gelesen habe, erstmal realisiert, dass Sport nicht nur physische Auswirkungen auf dich hat, sondern auch seelisch sehr, sehr viel. Mhm. Generell wenn du joggen gehst zum Beispiel, dass du Energie produzierst mit dem Körper und dein Herz zum Rasen bringst, zumindest 30 Minuten oder 15 Minuten am Tag, wenn es nur 15 Minuten sind, ja, das tut der Seele so gut, natürlich auch dem Körper, aber kopfmäßig bewirkt das bei mir sehr, sehr viel. Und ich habe zum Beispiel immer gehasst, joggen zu gehen. Ich habe es immer gehasst zu laufen, Alter. Ich habe damals immer vor dem Sommer, ja, wollte ich in Shape kommen. Ja.
Klassiker.
Klassiker, ne? Typische Disco-Pumper. Nee, und da war ich, also ab und zu ein bisschen Kraftsport hier und da, klar, alles gut. Aber ich wollte unbedingt auch immer so ausdauermäßig ein bisschen fitter werden. Ne? Und dann gehe ich laufen und nach 2-3 Mal habe ich sein gelassen. Und das jedes Jahr, bestimmt 8 Jahre hintereinander. So. Dieses Jahr, beziehungsweise schon seit letztem Jahr, ist es halt anders. Und das hat damit zu tun, dass ich gecheckt habe, okay, wenn du etwas konstant durchziehst, dann sagt dein Kopf dir irgendwann nicht mehr, ey, du hast keinen Bock darauf, weil das bringt ihm nichts, sondern du fängst es an zu mögen. Ja, es wird quasi wie zur Sucht. Ja? In dem Fall eine positive Sucht, weil ich laufe jetzt keine 40 Kilometer, was meinen Knochen schadet. Mhm. Aber ich laufe meine, keine Ahnung, 3-4 Kilometer jede 2 Tage, manchmal auch jeden Tag eine Woche. Und es tut einfach so gut, Alter. Und mittlerweile bin ich echt abhängig, Mann. Ich liebe es, morgens aufzustehen, Sansa, unseren Hund zu packen, Kofferraum ab hoch und dann laufen kurz. Mhm. Ne? Und du startest einfach anders in den Tag. Also brauche ich keinem erzählen, aber du weißt es am besten. Ne?
Aber übelst nice, dass du so auf quasi irgendwie den Schalter gefunden hast und zu sagen, ey, auch wenn ich es nicht unbedingt jetzt appreciate und jetzt nicht unbedingt die Freude daran habe, ich vertraue dem Prozess, dass es mir am Ende des Tages gut tut. Und ich bin jetzt mal diszipliniert und am Ende switcht quasi dein Mindset im Sinne auch und du enjoyst es wirklich auf einmal.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, nach 3-mal Joggen ist klar, dass mir das nicht gefällt, Alter, weil es ist Abfuck. Du bist außer Puste, hast eine Raucherlunge noch dazu und du bekotzt dich fast, ja. Das ist ja klar, dass das nicht schön ist. Und jetzt auf einmal sieht die Sache anders aus, ja. Wenn ich jetzt laufen gehe, dann ist es ein geiles Gefühl. Mhm. Einfach, ja, ja. Naja, gehört viel dazu. Wie gesagt, ich bin immer noch voll im Prozess drin. Ich merke, dass ich selber immer noch krass mit Ängsten zu tun habe. Gestern allein war noch so eine Situation, da ging es darum, nur eine ganz normale Autofahrt. Ich sollte irgendwo hinfahren im Auto, meine Eltern abholen und irgendwo hinfahren. Und ich hatte permanent negative Gedanken. Und so diese Angst vor der Angst, obwohl ich eigentlich keine Panikattacken mehr habe, ne, hat dein Unterbewusstsein abgespeichert, okay, du bist im Auto oder du bist draußen irgendwo unterwegs und nicht daheim. Da könnte ja eine Bedrohung lauern, weißt du? Und es ist so krank, also umso mehr ich darüber lese, auch ein Buch, das ich jedem empfehlen kann, der mit ähnlichen Dingen zu tun hat. Moment, ich bin gerade in meiner Amazon-Liste. Ah, hier, genau. Von Jennifer Shannon, Lieber Kopf, wir müssen reden, wie sie sich von Ängsten, Sorgen und Stress befreien. Und da erklärt sie halt diesen Prozess von diesem Affen, Affen...
Monkey Mind.
Geist. Genau, Monkey Mind, richtig, ja. Genau. Wie der dir quasi immer irgendwelche Scheiße ins Ohr flüstert. Ne? Mhm. Und wie man das quasi geregelt bekommt. Sehr interessant.
Was hast du daraus so mitgenommen? So jetzt vielleicht nicht alles, aber so eine Key Message, die dir so im Kopf hängen geblieben ist?
Ja, eine Key Message ist auf jeden Fall, weil das Problem bei mir ist auf jeden Fall, dass ich alles kaputt denke und wenn ich einmal in Gedanken drin bin, dann kommen die schlimmsten Horrorszenarien und das zieht mich runter und die Angst vor der Angst bewirkt dann wieder, dass ich schlechte Gedanken habe und alles scheiße ist. Ja, so. Und dieses Buch bringt dir ganz gut bei, finde ich, dass du lernst, dieses Geschnatter vom Affen, ja, also das, was dein Gehirn quasi macht, wenn es vielleicht unterfordert ist, was in meinem Fall vielleicht so ist, weil ich so viel Zeit habe, könnte auch sein, ja. Okay. Wie du das unter Kontrolle bringst, indem du zum stillen Beobachter wirst. Das wird, denke ich, in Eckhart Tolles Jetzt wird das auch beschrieben, dass du quasi anfängst, als stiller Beobachter dir anzugucken und allein zu realisieren, das ist jetzt mein Verstand. Der fängt jetzt an, irgendwas zu rattern, aber der Verstand, das bin nicht ich. Ja, also ich bin nicht der Verstand, sondern mein Verstand ist der Verstand und der versucht mir irgendwas einzureden und irgendwelche alte Erinnerungen abzuspulen oder irgendwelche Kassetten wieder aufzulegen, ne? Und das ist halt ja auf gut Deutsch Bullshit ist und damit umzugehen, das lerne ich gerade durch dieses Buch. Sehr geil. Mhm. Ja.
Vielen Dank, dass du das mit uns teilst.
Ja, gerne.
Was ist für dich sonst vielleicht für dich einfach so das Wichtigste, was du gelernt hast für ein glückliches Leben und jetzt nicht unbedingt allgemein, aber speziell für dein glückliches Leben. So, wie möchtest du am liebsten quasi deinen perfekten Tag leben, um herzlich zu sein, um glücklich zu sein?
Ja, eigentlich bin ich jetzt der komplett falsche Mensch, den du jetzt befragst, weil ich halt leider in den letzten 2 Jahren irgendwie... Ja, leider zum großen Teil eher mit negativen Gedanken zu tun hatte, obwohl ich mich so glücklich schätzen kann, wie sonst nicht einer, ne? Und das ist halt, aber...
Frag dich das dennoch, weil durch deinen Podcast weiß ich da natürlich auch so die eine oder andere Sache, aber so ganz ehrlich, so jeder hat irgendwas, weißt du, bei mir war es letztes Jahr, mir ging es persönlich letztes Jahr persönlich richtig, richtig schlecht auch. So, ich habe das noch nicht geteilt und ich möchte darüber nochmal eine einzelne Podcast-Folge machen, indem ich die ganze Phase und diese ganzen Scheißgedanken und alles erzähle, aber ich finde, du bist eine sehr, sehr gute Ansprechperson, was das angeht, weil du quasi die Dark Side, wenn ich sie mal jetzt so nenne, gesehen hast, erlebt hast, weißt du, und Menschen, die, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der einfach nur glücklich ist, so. Aber Menschen, bei denen alles positiv ist. Bei mir war es so mit dem Basketball. Ey, Basketball war cool, Basketball war mein Leben. Ich hatte gar keine Zeit für irgendwelche negativen Gedanken. Mhm. Erst als ich aufgehört habe, kamen bei mir die ganzen Probleme eigentlich, weil ich auf einmal Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen.
Ja, das klingt sehr nach mir, du, ganz ehrlich.
Und ich finde, du bist, was das angeht, echt ein Vorbild, weil du arbeitest aktiv daran. Weißt du, anstatt zu sagen, ey, okay, ich sitze jetzt hier in meinem Loch und mach gar nichts, sondern teilst das alles und arbeitest auch dran. Und deswegen die Frage explizit an dich.
Okay, lass mich mal überlegen. Also einerseits möchte ich auf jeden Fall jedem auf dem Weg mitgeben, auch wenn jeder, der, wie soll ich sagen? Okay, ich probiere es einfach. Geld wird dich nicht glücklich machen. Es hört sich so scheiße klischeehaft an, aber es ist so. Es macht dich vielleicht in irgendeiner Art und Weise zufriedener. Und ja, es ist geil, wenn du deine Miete ein Jahr im Voraus zahlen kannst und dir mal was leisten kannst und gut essen gehen kannst. Alles schön und gut, aber es macht dich nicht glücklicher. Wenn ich zurückblicke auf meine letzten 10 Jahre der Selbstständigkeit, muss ich sagen, dass die ersten 3 und so danach die irgendwie so vor 3 Jahren, als es mit YouTube losging. Ja? Also die Zeiten, in denen ich quasi am meisten gehustelt habe für irgendwas und gerade mit etwas begonnen habe, waren die glücklichsten in meinem Leben. Mhm. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld verdient wie in den letzten 2 Jahren. Ja? Also in den letzten, wie soll man sagen, in den ersten 6 Jahren zusammengezählt habe ich nicht, habe ich weniger verdient als in den letzten 2 Jahren. Mhm. Ja? Und du wirst irgendwann, habe ich zumindest das Gefühl, wie soll ich sagen, ist das alles nur noch normal und du verlernst Dinge wertzuschätzen. Und ich weiß, dass es irgendwie ein geileres Gefühl war damals, als du ja noch nicht da warst, dass du einfach sagen konntest, oh ja, jetzt gehen wir halt mal für 150 Euro essen, sondern dass du dir etwas noch etwas härter erarbeiten musstest. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt mal gehen wir weg vom Geld. Das ist eh so eine, das ist eine eigene Thematik, ne, für sich. Ja. Generell Glück bedeutet für mich, dass ich möglichst viel Zeit mit den Menschen verbringe, die ich liebe. Das ist in dem Fall meine Freundin, die Caro, mit meinem Hund Sansa und mit guten Freunden sowie Familie. Ja. Und das macht für mich, das merke ich immer wieder, alle meine Sorgen und mein Gegrübel im Kopf verschwindet, sobald ich an einem Lagerfeuer sitze und gute Musik und ein paar gute Freunde dabei habe, weißt du? Mhm. Und das war für mich, denke ich, immer schon so irgendwo der Anreiz, das Ganze so zu machen, wie ich es halt gemacht habe, weil ich sagen wollte, nein, Alter, ich kann das nicht. Ich kann nicht 5 Tage in der Woche auf 2 Tage der Woche hinarbeiten, nur damit ich dann 2 Tage lang das Leben genießen kann. Das ist für mich die Horrorvorstellung Nummer 1. Und ich denke, solange man sich irgendwie, ja, etwas hat, woran man Spaß hat, worauf man Bock hat und gleichzeitig seine Zeit oder diese Momente vielleicht auch noch teilt mit Menschen, die man halt gern hat, ist das eigentlich schon genug, um glücklich zu sein. Ne? Also, ja. Anders kann ich es echt nicht beantworten. Hey,
danke. Halt. Sehr, sehr geil. Ja, nice. Das wäre eigentlich ja, die Folge hier, das Interview.
Ja, geil.
Vielen, vielen Dank für deine Antworten, für deine Zeit und gerne. Für den Nackenschnack, für diese
Wahrheit. Geiler Name, auf jeden Fall. Nackter Schnack. Ey, jetzt mal eine kurze Frage. Mir hat die Folge eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich saß hier am Rechner gerade und was habe ich gemacht? Ach ja, genau. Ich bin gerade dabei. Du kannst jetzt mit einer gewissen Software, kannst du deine eigenen Instagram-Filter erstellen.
Ach.
Und das ist zur Verfügung gestellt von Facebook. Das nennt sich Spark AR. Und jetzt bin ich gerade dabei, ein LUT, also so ein Filter, von dem wir eben gesprochen haben, den ich auf meine Videos anwende, direkt als Instagram-Filter irgendwie rauszuhauen. Und das ist voll der Abfuck, weil du hier halt ein Programm dafür hast, was nicht gerade ohne ist, ja, das mit verschiedenen Nodes und so weiter und das hängt alles, du musst alles connecten untereinander, das ist ein bisschen complicated. Und da habe ich gerade voll verschissen und bin gerade fast ausgerastet und wollte gerade eigentlich runtergehen, eine rauchen draußen. Und dann hast du auf einmal hier den WhatsApp geschickt und dann wurde ich erinnert daran, dass wir einen Podcast machen sollen. Geil. Aber jetzt was anderes. Ich würde gerne, wenn du sagst, das ist okay für dich, die Folge auch bei mir hochladen. Einfach mit einem kleinen Vorwort, dass ich mal zu Gast bin bei jemand anderem, wenn das okay für dich ist. Und ja, hast quasi dann ja auch einen Shoutout von meiner Seite aus und vielleicht kommen ein paar Hörer von mir rüber.
Sehr, sehr gerne.
Ja?
Sehr,
nice.
Sehr gerne.
Coole Sache. Also, wir sind hier bei Nackter Schnack. Ey, geil, Alter. Nackter Schnack. Auf jeden Fall nice. Und außerdem hier bei Never 9 to 5. Es freut mich, dass ihr zugehört habt.
That's right.
Alter, wir haben eine Stunde. Das ist krass.
Und wie sonst, bei dieses, manchmal, was war das längste bei dir? 55 Minuten so in der Dreh?
Ich hatte schon fast 2 Stunden im Game of Thrones Podcast mit Timo und Elias.
Okay. Ja.
Das liegt aber auch nur daran, dass der Timo ein Mensch ist, der einfach, wenn du brauchst ihm nur ein Wort vorzulegen und er erzählt halt eine Stunde lang.
Das Ding ist, du bist auch so ein Mensch.
Ey, nein, normalerweise, guck mal, das Ding ist, ich bin ja mega aufgeregt, wenn ich in einem fremden Podcast bin, ja, dann egal wer es ist, ob das jetzt einer mit 2 Zuhörern oder mit 200.000 Zuhörern ist, ich bin ja voll aufgeregt und deswegen laber ich auch so viel. Und glaub mir, wenn du mich persönlich kennen würdest, würdest du sehen, dass ich eigentlich immer der in der Runde bin, der relativ ruhig bin, ruhig ist.
Das ist so, ich bin genauso. Ich rede natürlich so dann, wenn es mein Job ist.
Mhm.
Und so Podcast, es macht auch mega Spaß. Und ich dachte früher auch immer, ich sei extrovertiert, bin ich auch. Aber ich merke immer mehr, wie introvertiert ich eigentlich bin und in der Gruppe echt eigentlich so der Schweigsame bin.
Krass, same hier, original. Ich dachte auch immer so, wow, du gehst immer auf Leute zu, weil andere sagen dir das auch teilweise. Ey, du bist so selbstbewusst, wie kannst du einfach da und da drauf zugehen? Aber voll oft erwische ich mich halt dabei, dass ich selbst so unsicher bin in so vielen Dingen und vielleicht auch nur einen Teil davon irgendwie vorspiele, weißt du? Das kann man ja gut machen, ne? Ich meine, es fängt an bei, du kleid dich mal, zieh dir mal, hier, ich sehe gerade in deinem Bild hier in Cast, du trägst einen Anzug, zieh dir mal einen guten Anzug an, mach dir die Haare schön, setz ein Lächeln auf und geh mal auf eine Person zu, dann, ne, allein das vermittelt anderen schon, boah, der ist so selbstbewusst, ne? Aber vielleicht ist es innen drin doch ein bisschen anders, also zumindest ist bei mir.
Passend zu dem Song, den du empfohlen hast, wie viel ist dein Outfit wert? Von,
ja.
Ey, ich habe mir das Album heute angehört.
Hammer.
Ohne Scheiß, ich habe noch nie Kraftklub gehört. Noch nie.
Ja, ich auch nicht.
Dann hast du es empfohlen und ich so, wenn er es empfiehlt, muss es eigentlich gut sein. Aber du kannst dem Ganzen nicht vertrauen, dass es wirklich gut ist. Hab's gehört, zu hart gefeiert. Vor allem dieses Song bei dir heißt er, glaube ich.
Ja, Alter, wie er mir aus der Seele spricht, auch das mit dem 26 und so, mit den Ängsten und so, das ist so krass. Und da siehst du mal, dass jemand, der, weil er ist, denke ich, auch jemand, der eigentlich ein introvertierter Typ ist, der Felix Brummer. Mhm. Also für die jetzt gar nichts gecheckt haben, wir reden gerade über das Album von Kummer, dem Frontmann von Kraftklub mit seinem Album Kiosks. Und ich glaube, ich habe mir viele Interviews jetzt mal reingezogen. So, er ist, denke ich, eigentlich auch ja ein introvertierter Typ und sehr, hat viel mit Ängsten zu tun und denkt viel nach und so weiter. Und wie trotz dessen, wie man es trotz dessen schaffen kann, über Jahre hinweg eine der erfolgreichsten deutschen Bands quasi anzuführen, ja.
Mhm.
Und auf Bühnen zu stehen, jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder jedes Wochenende, was auch immer. Also heftig, krass. Könnte ich mir gerade zum Beispiel nie was vorstellen.
Mhm.
Naja. Gut, jetzt haben wir 1:05. Jetzt würde ich sagen, Schluss für heute.
Ich
muss jetzt meinen Gaming-Monitor auspacken, der kam gerade an. Ich habe jetzt endlich einen 144-Hertz-Monitor und kann jetzt hoffentlich ein bisschen besser PUBG spielen.
So, an dieser Stelle können wir, glaube ich, Christian viel Spaß mit seinem neuen Gaming-Monitor wünschen. Und auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an Christian. Und liebe Leute, ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat und es tut mir unglaublich leid, dass meine fucking Tonspur so beschissen ist. Ich habe keine Ahnung warum, ich weiß es einfach nicht. Es tut mir leid, es war wirklich Ohrenkrebs für mich im Nachhinein. Bei der Aufnahme war noch alles super, da haben wir uns auch gut verstanden, so von der Tonqualität her und allem. Aber ja, irgendwie hier jetzt, das ist es einfach blöde. Tut mir leid, beim nächsten Interview werde ich daran feilen. Ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat und teilt es auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit einem Freund, mit einer Freundin und folgt dem Podcast, teilt ihn und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen richtig schönen Tag und bis denne.